Manchmal endet eine Freundschaft nicht mit einem Knall, sondern mit Erleichterung. Und genau das macht vielen Menschen ja auch irgendwie Angst. Denn wenn das Ende einer Freundschaft sich besser anfühlt als das Fortbestehen, muss man sich ja irgendwann fragen, war das eigentlich Nähe oder irgendwie emotionale Überforderung und lag vielleicht eine Loyalität oder eine Abhängigkeitskonflikt vor? Und woran merkt man eigentlich, dass eine Freundschaft, die mal gut war, toxisch geworden ist? Und damit begrüße ich euch alle zu einer neuen Folge von Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Heute sprechen wir über ein Thema, das viel zu selten ehrlicherweise besprochen wird, toxische Freundschaften. Also über Freundschaften, die sich irgendwie wie Seelenverwandtschaft anfühlen und irgendwann aber auch wie so ein Korsett werden, wenn es einfach zu eng wird und irgendwie zu intensiv. Wir sprechen also über Menschen, die man liebt, die man vermisst und trotzdem loslassen muss. An meiner Seite ist hier heute in der Folge Therapeutin Hannah Gentsch. Sie begleitet Menschen in schwierigen Beziehungsmustern, nicht nur in Partnerschaften, sondern auch in Freundschaften. Und genau darum geht's ja heute. Hannah, schön, dass du da bist.
Lieber Alex, ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, die Geschichte, die wir heute dabei haben, die handelt von zwei Frauen, von Katja und Susa, die sich kennenlernen wie eigentlich wie so ein Glücksfall. Irgendwann haben sie aber gemerkt, dass die Nähe zu viel werden kann. Und Katja hat uns ihre Sicht der Dinge erzählt. Sie möchte anonym bleiben und deshalb lese ich ihre Geschichte vor. Ehrlicherweise vergeht keine Woche, in der Susa nicht durch meine Gedanken streift. Oft genügt eine Kleinigkeit, jemand mit einer Wachsjacke, die wir so lächerlich finden, oder ein Missgeschick, bei dem mir ihr Lieblingsausruf durch den Kopf schießt, Holladrio die Mistfee. In solchen Momenten kehrt die Erinnerung an eine Freundschaft zurück, die heute, 5 Jahre später, nicht mehr existiert. Eine Beziehung so eng, dass sie für beide zur Last wurde. Dabei begann alles mit jener Leichtigkeit, die man sich bei neuen Begegnungen so wünscht. Wir hatten beide eine Single-Gruppenreise nach Vietnam gebucht und kamen schon am Frankfurter Flughafen ins Gespräch. Nach 11 Stunden Flugzeit und vielen Treffen in der Bordküche war klar, vor uns lag ein Wahnsinnsurlaub. Die Männer der Gruppe, deren wegen wir eigentlich auch gebucht hatten, interessierten uns nicht mehr. Es gab nur Susa und mich. Während die anderen am Strand lagen, buchten wir Kochkurse und Vespa-Touren, flogen mit Ziplines und plauderten bei Kondensmilch Macchiatos. Es war die Art von Unterhaltungen, die sich anfühlen wie Atemholen nach langem Tauchen. Zurück in Deutschland, Susa in Kassel, ich in Berlin, telefonierten wir bald täglich. Der Deal mit dem Lieferanten, das Bumble-Date, wir teilten alles ungeschönt, waren uns gegenseitig Coach, Mutmacherin und Kritikerin. Und doch blicke ich heute mit anderen Augen auf diese Freundschaft. Wir warfen uns mit einer Inbrunst hinein, die ich für platonische Seelenverwandtschaft hielt und die vielleicht auch genau das war, aber eben nicht nur. Wir füllten mit ihr andere Leerstellen, die unsere Ex-Freunde, die der Kindheitsfreundinnen, die gerade Haus und Familie aufbauten und vor allem die, die wir nicht mit uns selbst zu füllen wagten. Denn solange jemand anderes da ist, nimmt man sich nicht die Zeit, das eigene Leben zu reflektieren. Der erste Riss zeigte sich nach 8 Monaten. Mit einer Gruppe Freunde fuhr ich nach Italien und Susa hängte sich ungefragt dran. Das faulige Gefühl in mir schob ich beiseite. Wer will schon seine beste Freundin nicht dabei haben? Vor Ort veränderte sich allerdings die Dynamik. Ich war lauter als sonst, sagte Dinge, die nicht zu mir passten, versuchte mich neu zu positionieren. Als Frau, die alleine durchs Leben kommt. Dabei wünschte ich mir, meinen Weg nicht solo gehen zu müssen. Zweifel wischte Susa weg mit ihrer Überzeugung, Freunde seien die bessere Ehe, loyal, beständig, lustig. Meine alten Freunde zogen sich zurück, vor allem von Susa, die sie als sehr dominant wahrnahmen, wie sie mir Jahre später erzählten. Wenn ich mit einer Bekannten alte Geschichten hervorkramte, mischte sich Susa ein, obwohl ihr weder die Situation noch die Menschen des Gesprächs vertraut waren. Bald hatten wir den Spitznamen Patt und Patterchen und er war nicht immer freundlich gemeint. 4 Jahre ging das so. Im Nachhinein zeigten sich die Probleme früh. Susa, Managerin eines Schraubenunternehmens, liebte Stringenz, Altbewährtes und Bodenständigkeit. Ich als Autorin bin ein Freigeist, wusste oft nicht, was der nächste Tag bringen würde und traf Leute, die Susa als Schickimicki abtat. Wir führten 2 Leben, das gemeinsame und das in unserer Einzelwelt. In meiner war ich ruhig, neugierig, suchend, bei Susa aber wurde ich zur Powerfrau, die abbügelte. 2 Herzen in der Brust, heute frage ich mich, war es bei ihr auch so? Gab es vielleicht eine Susa, die nur bei mir existierte? Dann kam Corona, eine Zerreißprobe, die unsere Freundschaft nicht bestehen sollte. Susa liebte seit 3 Monaten Tom, ihr Job war krisensicher und doch hatte sie immer Angst, dass die Welt hier enden würde. Ich war Single, Aufträge von Verlagen blieben aus und doch nutzte ich die Pandemie für mich. Sie war eine Auszeit, die mich erdete. Wenn wir telefonierten, weinte Susa, klagte und ich konnte nur sehen, dass sie alles hatte. Einen Mann, einen Job, eine Eigentumswohnung. Wir begannen zu streiten. Ich war genervt von ihrer Selbstbezogenheit, ihrem Unmut, ihrer Undankbarkeit. Heute weiß ich, Freundschaft braucht Ehrlichkeit, aber nicht immer die bedingungslose. Wie jede Beziehung lebt sie davon, dass man Raum zum lauten Denken bekommt. So abrupt wie der Anfang gewesen war, kam auch das Ende. Eine WhatsApp, in der Susa erklärt, sie sei sich nicht sicher, ob ich sie noch verstünde und Tom wäre mehr ihr Anker. Deshalb lieber eine Pause. Ich antwortete wütend, es kam keine Nachricht zurück. Bis heute. Innerlich aber atmete ich auf. Da war wieder Raum für meine Gedanken, für das, was ich unter der Lautstärke unserer Freundschaft nicht mehr gehört hatte. Ich merkte, mein Leben ist vollständig mit mir selbst. Trotzdem, manchmal vermisse ich die Leichtigkeit unseres Duos, den doppelten Boden, den wir uns waren. Aber es ist gut so. Ich hoffe, es geht dir gut, Susa. Wenigstens wünsche ich mir das, denn du hast 4 Jahre meines Lebens geprägt und mich am Ende zu mir selbst geführt. Ja, Hanna, ich finde ja, die Geschichte ist so spannend, weil sie nicht so nach klassischer, toxischer Freundschaft klingt. Es gibt ja keinen offenen Krieg, keine Beleidigungen, kein Drama. Und trotzdem fühlt sich's irgendwie falsch an. Lass uns das mal ein bisschen auseinandernehmen, mal tiefer einsteigen. Was würdest du denn sagen, war das eine toxische Freundschaft oder eher eine Freundschaft ohne gesunde Grenzen?
Ich sehe die Toxik nicht so ganz. Ich würde wahrscheinlich eher darauf tippen, dass es fehlende Grenzen waren oder dass beide vielleicht nicht in der Lebensphase waren, um diese Grenzen setzen zu können.
Woran machst du das fest?
Ja, weil man nicht das Gefühl hatte, dass einer den anderen wirklich verletzt hat oder so überbordend war, dass der andere keinen Platz hatte, sondern es hört sich ja eher so an, wie als hätten sich beide in dieser Freundschaft sehr wichtig genommen, aber auch wichtig gefühlt und die Freundschaft hätte einen großen Platz eingenommen im Leben, einen Platz, der gerade frei war. Aber ja, ich müsste jetzt selber für mich vielleicht noch mehr Informationen bekommen, warum es denn eine toxische Freundschaft gewesen sein könnte.
Ich meine, das ist ja auch die Frage, die hier im Raum steht, ne? War sie toxisch, war sie nicht? Das fragt sich Katja. Sie kennt ja auch Susas heutige Meinung darüber selber gar nicht, weil die de facto keinen Kontakt mehr haben. Was ich ganz interessant fand, ist, dass du ja auch gerade sagtest, ist, die beiden haben sich ja gegenseitig so ein bisschen bedingt, ne? Sie haben ja wirklich, war ja super intensiv, täglich telefoniert, immer geschrieben, alles irgendwie geteilt, sich so emotional auch gegenseitig getragen. Kann denn eine Freundschaft, wenn der Platz da ist, so intensiv sein wie eine Liebesbeziehung?
Auf jeden Fall. Ich kenne Freundschaften, die so funktionieren und zwar schon Jahrzehnte über und die gut funktionieren. Also ich glaube, wenn das einmal im Leben eingebettet ist und ein Partner dazukommt und es so erlebt und es nichts Verletzendes, Überbordendes hat, dann kann es durchaus auch gesund sein. Also nicht jeder braucht so enge Kontakte, aber manche Menschen brauchen es.
Ja, vielleicht sind die ja auch stabiler als die ein oder andere Liebesbeziehung.
Ja, mag sein. Da gab es mal so einen bekannten Song von den Spice Girls, glaube ich.
Ja. Ich meine, ich fand das bei Katja wirklich schön. Sie hat ja auch diesen Satz gesagt, vielleicht haben wir mit dieser Freundschaft andere Leerstellen gefüllt. Gleichzeitig sagt sie aber auch, dass die Freundschaft so laut war, dass sie ihre eigenen Gedanken nicht mehr hören konnte. Also hat sie sich ja irgendwie da drin verloren. An was liegt es, würdest du sagen?
Ich schätze es eher so ein, dass dieser Platz, der damals eben frei war, gefüllt worden ist durch diese neue Freundschaft, die ja dann auch aufregend ist. Und am Ende fühlt es sich ja auch für viele dann so an, eine neue Freundschaft wie eine Datingphase. Man ist aufgeregt, man weiß nicht, wann der andere antwortet, wie er antwortet. Man findet es spannend, da eine neue Lebensgeschichte mit reinzusteigen, fühlt sich auch selbst bestätigt, dass der andere auch sofort reagiert oder da ist. Und dann entwickelt sich da am Anfang eine Dynamik, in Anführungsstrichen fast wie wenn man jemanden auch auf romantische Art und Weise kennenlernt. Und dieser romantische Platz scheint ja frei gewesen zu sein bei beiden. Also war es, so wie ich es jetzt einschätze, wirklich ein Ausfüllen genau dieses Platzes. Und sie beschreibt ja auch, dass die Freundin dann Tom hatte, in den sie verliebt war. Und offenbar kam sie mit Corona nicht so gut klar, wie ja viele von uns. Oder viele auch, die jetzt gerade zuhören, da eine schwere Zeit durchlebt haben. Das würde ich jetzt erstmal gar nicht verurteilen. Jetzt könnte man es ja auch umdrehen und sagen, vielleicht war sie eifersüchtig. Mhm. Also es hört sich ja am Ende fast so an, weil sie ja sagt, ich konnte da mit dieser Selbstgefälligkeit und Selbst- oder Selbstbezogenheit, sagt sie, glaube ich, nicht umgehen. Vielleicht konnte sie aber auch nicht damit umgehen, dass ihr Leben vielleicht anders aussah als das der Freundin, weniger stabil, weniger vorhersehbar. Ich glaube, man kann hier an der Stelle in verschiedene Richtungen denken.
Ja, absolut, ne? Weil ich glaube, man hat auch in ihrer Geschichte gemerkt, dass da ja auch wirklich so zwei Herzen in ihrer Brust geschlagen haben. Auf einer Seite sagt sie, sie hat sich während der Pandemie gefunden, irgendwie war es so ihre Auszeit, und dann aber eben doch diese, ja, nennen wir es rückmal Eifersucht vielleicht auf dieses Leben, das sie selber gerne gehabt hätte in dem Moment.
Sonst hätten sie sich ja beide auch nicht auf diese Single-Reise begeben.
Ja.
Da ist ja schon ein relativ klares Ziel dahinter gewesen eigentlich.
Ja, das stimmt. Aber ja, haben sie ja quasi auch eine Beziehung gefunden, ja, die zueinander.
Ja.
Anna, woran würdest du denn sagen, merkt man, dass eine Freundschaft zu eng geworden ist? Oder gibt es das gar nicht?
Zu eng würde ich jetzt gar nicht. Es ist ja erst negativ oder zu eng, wenn da ein Side-Effekt entsteht. Das heißt zum Beispiel, dass der eine zu laut ist für den anderen, der andere dadurch leiser wird. Das heißt, dass es overboardende Gesprächssituationen gibt, man den anderen unterbricht oder es vielleicht unterschiedliche Einstellungen zum Leben gibt und wilde Diskussionen entstehen, die zu Konflikten kommen. Der eine immer sehr stark darauf beruht, dass die eigene Meinung die ist, die dann am Ende gelten muss. Also da gibt's eher Dynamiken, finde ich, die dazu führen, dass es eben nicht mehr gesund oder nicht mehr gut ist. Aber zu eng, weiß ich gar nicht, ob das ausschlaggebender Punkt sein muss, damit es eben toxisch werden kann.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Was ich auch spannend fand an der Story war, dass Katja ja gesagt hat, dass sie durch Susa eine ganz andere Person wurde. Das hat sie dann gemerkt, als die Susa ja bei dieser Italienreise dann einfach quasi sich selbst mit eingeladen hat. Da hat Katja gesagt, ja, so mit Susa zusammen war ich so die Powerfrau, die so alles alleine kann. Aber eigentlich wollte sie das ja gar nicht. Und es wurde ihr dann so ein bisschen durch ihren eigentlichen Freundeskreis gespiegelt, zu dem Susa ja dann dazu kam, die ja dann auch gesagt haben, ja, irgendwie ist die so dominant und die haben sich ja von ihr distanziert.
Ja, aber siehst du, da finde ich, ist es auch so verwirrend und daher auch die These, war es vielleicht doch Eifersucht, Fragezeichen. Denn am Ende ist doch das Bild, das sie zeichnet, von sich selber als Person mit Susa, zumindest in meiner Wahrnehmung, attraktiver als das andere Bild.
Mhm.
Also eine starke Powerfrau zu sein, finde ich jetzt persönlich erstrebenswerter als die andere Person, die sie da so zeichnet. Und vielleicht hat sich der Freundeskreis einfach ein bisschen distanziert, weil da auf einmal jemand war mit einer eigenen Stimme und vielleicht nicht immer der Kummerkasten, der zugehört hat oder diejenige, die keine Meinung hatte und einfach mitgelaufen ist und deswegen einfach zu haben war in der Gruppe, weil sie stark ins Pleasing gegangen ist. Also vielleicht hatte sie auch mehr Potenzial mit dieser Freundin, ich weiß es nicht.
Ja, das finde ich gerade ein super spannender Ansatz, weil, ne, es ist ja tatsächlich so, dass unterschiedliche Leute holen ja auch einfach manchmal unterschiedliche Seiten unseres Charakters ja auch hervor. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne, wenn man bei dem einen vielleicht ruhiger sein kann, beim anderen so, aber trotzdem interessant, wenn alles ja aufeinander trifft.
Mhm, ja.
Was würdest du denn sagen, was wäre denn ein toxisches Freundschaftsverhalten auch in so einer Gruppe, weil du gerade auch angesprochen hast, vielleicht, ne, wir wissen es nicht, aber vielleicht ist sie ins People-Pleasing gegangen. Also gibt es da Dynamiken in so einer Freundesgruppe, wo du sagen würdest, die sind klar toxisch?
Wenn es zum Beispiel um Abhängigkeiten geht, die da gespielt werden, wenn eine emotionale Abhängigkeit auch da ist, wenn man weiß, da wurde vielleicht jemand in der Kindheit emotional missbraucht im eigenen Familienumfeld und braucht deshalb sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit und das Gegenüber damit spielt und ganz klar Liebesentzug zum Beispiel praktiziert, wenn der andere jetzt nicht mitläuft, wenn zum Beispiel, lass uns heute Abend, keine Ahnung, indisch essen gehen und der andere sagt, oh, ich möchte aber lieber italienisch und dann hört der andere auf zu antworten und geht raus aus der Kommunikation, bis der wieder kommt und sagt, okay, dann, ja, okay, klar, lass uns indisch essen gehen.
So Machtspielchen, das heißt, ne?
Ja, genau, so Machtspielchen oder auch ganz klar sich da über die Bedürfnisse des anderen bewusst drüber setzt.
Ich glaube, das tatsächlich passiert bestimmt ab und an mal, ne, auch so in Freundschaften, dass man vielleicht auch mal so, ja, auch mal was auslotet, sich vielleicht mal durchsetzen will, oder gerade wenn man auch zwei vielleicht sehr starke Charaktere hat, kann sowas ja auch mal aufeinandertreffen und wahrscheinlich ist es, würdest du sagen, eher der Long Run, der dann auch toxisch wird, als die einzelne Situation? Oder sind es eigentlich Warnsignale, die man wirklich ernst nehmen sollte?
Natürlich sind es Warnsignale, auf die man achten sollte und achten darf, um sich selber zu schützen. Aber am Ende aus der eigenen Erfahrung heraus, auch in meiner Praxis, fällt es dann erst auf, wenn es wirklich eine sehr starke toxische Beziehung ist, die dann wirklich dazu führt, dass einer von beiden sich nicht mehr wohlfühlt und wirklich eher eingeengt, überboarded, overwhelmed fühlt und nicht mehr mit der Situation umgehen kann und gar nicht weiß, wie komme ich denn jetzt raus aus dieser Beziehung. Das ist ja auch schon mal ein Hinweis darauf, dass es toxisch sein kann, wenn ich mich selber gar nicht mehr traue, diese Beziehung abzubrechen oder zu unterbinden.
Apropos rauskommen aus einer Beziehung. Ne, wenn man jetzt eine Liebesbeziehung eingeht, dann weiß man, okay, entweder man bleibt halt zusammen oder man trennt sich. Bei Freundschaften ist es ja oft nicht ganz so klar, oder? Muss man denn offiziell beenden oder kann es auch einfach so auslaufen?
Ich glaube, da kommt es eher auf die Persönlichkeitsstruktur an. Es gibt Menschen, die für sich selber einen klaren Cut brauchen, um eine Beziehung beenden zu können, um loslassen zu können. Und dann kann der klare Cut die Richtung sein. Es gibt aber auch Menschen, die dazu fähig sind, Beziehungen so auszufasen oder runter zu regulieren, weil sie offen kommunizieren können und dann gutes Standing haben, um dann nicht direkt in Beziehungsabbruch gehen zu können, sondern sich da ja die Beziehung auf etwas runter zu regulieren, auf eine Ebene, auf der es sich auch wieder gut anfühlen kann.
Okay, das finde ich auch ganz interessant. Das heißt eigentlich, wenn man jetzt so ein Beste-Freunde-Verhalten hat, wo man vielleicht irgendwie denkt, ja, da muss man alles teilen, kann ja auch mal wirklich weniger werden, ja auch einfach, wenn sich das Leben ändert. Ne? Wenn jetzt, wie jetzt hier bei den beiden ein Partner dazu kam oder vielleicht auch eine ein Kind bekommt, eine Familie gründet, der andere nicht, da gibt es auch einfach mal so Phasen, wo Freundschaften dann vielleicht nicht so eng sind. Und das heißt ja nicht, dass man alles gleich hinschmeißen muss. Ne? Oder auch, wenn man sich vielleicht mal kurzzeitig nicht wohl oder verstanden fühlt, dann kann man ja auch das ansprechen. Mhm. Und klar kann man es ansprechen. Manchen fällt es halt schwer, ne?
Mhm. Ja,
was würdest du da raten, wenn man sich in der Freundschaft irgendwie schwer tut, dem anderen zu sagen, boah, ich glaube, du wirst mir ein bisschen zu viel. Wie macht man das?
Es bleibt einem ja am Ende nichts übrig. Man muss es ja doch ansprechen. Also nicht anzusprechen bedeutet ja, in der Situation zu bleiben und auszuharren. Von dem her hilft es ja nichts. Wenn es mir zu viel wird, dann ist es wichtig, Grenzen zu setzen und dem anderen auch konkret die Situationen aufzuzeigen, in der eine Grenzüberschreitung stattfindet. Und auch wirklich ganz klar darauf hinzuweisen, damit hast du mich verletzt oder damit hast du mich übergangen.
Mhm. Katja sagt ja, im Endeffekt fand sie es gut, dass die Freundschaft aufgehört hat, beziehungsweise dass es dann auch irgendwann vorbei war, weil es ihr ja auch zu laut wurde, beziehungsweise einfach zu intensiv. Und sie hat ja dann auch gesagt, so okay, als Susa dann gesagt hat, ja, sie braucht eine Pause, da konnte sie wieder durchatmen, die eigenen Gedanken hören. Trotzdem vermisst sie die Leichtigkeit, die sie mit ihr hatte. Warum trauern wir denn oft um Sachen, die wir zwar nicht wirklich zurück wollen, aber die man ja doch mal gut fand? Ich glaube, das können einige nachvollziehen, wie mit so einem Ex-Lover.
Naja, weil es ja irgendwas in uns geweckt hat, was davor schwer war für uns herauszuarbeiten oder herauszuholen. Also wie sie ja auch schon beschreibt, waren da zwei Herzen in ihrer Brust fast wie zwei Persönlichkeiten, die da auf einmal zutage kamen. Und offenbar hat es ihr ja dann vielleicht doch nicht so schlecht gefallen, ein bisschen selbstbestimmter und kraftvoller zu sein.
Ja, das stimmt. Ich finde ja vielleicht die wichtigste Frage für alle hier heute, wenn man sich selber fragt, tut mir diese Freundschaft eigentlich noch gut? Welchen Satz würdest du dieser Person gerne mitgeben oder welchen Gedankenanstoß?
In so einer Situation darf man wirklich nochmal ganz tief in sich reinhören, wohin einen diese Freundschaft denn führt. Ob es eine zukunftsorientierte Freundschaft ist, das heißt, kann ich mir vorstellen, mit dieser Person noch länger meinen Weg zu gehen? Sind es viele Interessen, viele emotionale Momente, die uns verbinden, vielleicht auch viele Einstellungen politisch oder vielleicht auch im Wertesystem, dass man sich sehr ähnlich ist, die gleichen Vorstellungen hat, wie man miteinander umgeht und es dann vielleicht zu toxischen Situationen gekommen ist oder vielleicht auch in Themenbereichen zu Übergriffigkeiten gekommen ist, dann ist es wirklich wichtig, es klar zu benennen. Denn auch in einer platonischen Beziehung ist Kommunikation der Schlüssel zu einer Lösung. Denn ohne Kommunikation und ohne den anderen mit ins Boot zu holen, kann ich für mich schwerlich eine Lösung finden. Somit gebe ich der anderen Person, mit der ich ja offenbar viel Zeit verbracht habe, mit der ich verbunden war, gar nicht die Möglichkeit, eine eigene Erklärung dafür zu liefern oder sich vielleicht auch zu verändern. Und deshalb kann ich nur dazu motivieren, wirklich die Worte zu finden, die Kraft zu finden für ein gemeinsames Gespräch und danach zu bewerten, tut es mir gut oder tut es mir nicht gut, fühle ich mich verstanden, kann das Gegenüber in die Akzeptanz gehen und ist denn da auch ein Veränderungsprozess in Sicht?
Ja, Hanne, ich würde sagen, da kann ich gar nichts mehr weiter hinzufügen. Vielen Dank für dieses, wie ich finde, wahnsinnig wichtige Gespräch, weil Freundschaften können so, so viel im Leben sein und einem auch so viel bedeuten und so lange begleiten. Deshalb umso wichtiger, dass man sie wirklich genauso ernst nimmt wie Partnerschaften, wie romantische Partnerschaften.
Danke dir, Alex, hat Spaß gemacht.
Jetzt würde mich interessieren, was findet ihr? Ist diese Freundschaft toxisch und kennt ihr das vielleicht selbst? Habt ihr selbst eine toxische Freundschaft? Hinterlasst uns super gerne einen Kommentar. Ja, und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie.